Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
8 aus 8, die Bayern behalten im Europacup der Basketballer ihre weiße Weste und sichern sich vorzeitig den Gruppensieg. Die Münchner sorgten aus deutscher Sicht wieder einmal für das Highlight auf europäischem Parkett. Und wir schauen genau auf sie zurück, aber auch auf Alba, Ulm, Ludwigsburg, Oldenburg, Bonn und Bayreuth hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zusammen mit Daniel Wellmann und Lukas Robert, unseren Basketball-Experten. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Servus.
Und Lukas, du warst gestern vor Ort in München, hast dir das Ganze aus nächster Nähe angucken können, wie Bayern sich mit Hapoel Jerusalem ganz locker durchgesetzt hat, 111-85.
Das war eine ziemliche Demütigung der Israelis, wobei man ihnen zugutehalten muss, dass sie zumindest was Kampf und Einsatz betreffend war, in der ersten Halbzeit zumindest sich redlich bemüht hatten, aber ohne ihren Starting Center. Richard hat verletzt pausieren müssen und mit akuten Foul-Problemen und dann Defense, die von den Münchnern ein ums andere Mal wirklich zerlegt wurde. Also da war sehr, sehr, sehr wenig, was sie da defensiv dagegen halten konnten. Und ja, also im dritten Viertel gab es nochmal so eine kleine Aufholjagd, da wussten sie aber selber nicht so ganz genau, wie es denn dazu kam. Und nach einer Münchner Auszeit war das dann das Spiel der ersten Hälfte, nämlich dass die Israelis dahergespielt wurden und keine Siegchance hatten.
Also ganz locker durchgesetzt, die München. Du warst ja relativ nah dran am Spielfeld. Gestern hast du mir eben im Vorgespräch schon erzählt, vierte Reihe, also du hast auch beste Sicht gehabt auf die Münchner. Kannst ja auch mal vielleicht nochmal Revue passieren lassen, was in dieser gesamten Europacup-Saison bisher die Bayern da so ausgezeichnet hat. Was macht die so viel besser als den Rest ihrer Gruppe?
Also ich saß auf Seite der israelischen Bank beziehungsweise dagegenüber. Das heißt, ich habe vor allem den Frust und die Wut gesehen, die der israelische Coach da seinen Spielern immer mal wieder um die Ohren gehauen hat. Aber die Bayern, weswegen natürlich auch die gegnerischen Coaches so wütend werden, sind einfach unfassbar tief besetzt. Also was die da qualitativ aufbieten können, ist natürlich astrein. Und beispielsweise Jared Cunningham hat gestern im ersten Viertel, in den ersten 6 Minuten 12 Punkte gemacht und hat dann bis zur Halbzeit gar nicht mehr gespielt, weil es einfach, ich sag mal, nicht nötig war, dass er eingesetzt wurde, weil der Kader so tief ist. Die Bayern haben auf ja eigentlich keiner Position irgendeinen Abfall gegenüber dem Gegner, wo die da Vorteile hätten, und sie konnten sich gestern erlauben, dass Lucic verletzt raus ist, das ist ja schon eine Weile, und Stefan Jovic ist im Topspiel am Wochenende gegen Ludwigsburg ja nochmal mit seinem Fuß umgeknickt, beziehungsweise die Verletzung ist da wieder aufgegangen. Das heißt, zwei Ausländer fehlten sogar noch, also da hatten noch zwei Youngster zusätzlich im Kader gestanden, die auch ob der Deutlichkeit am Ende sehr, sehr viel Spielzeit bekommen haben. Aber sie sind eben in einer ausgeglichenen Gruppe das Team, was ja besser ist als alle anderen, weil sie eben keine Schwächen haben in ihrem Kader, und ja, nachdem sie jetzt 3 Jahre lang etwas gehadert haben mit, wir haben keinen Point Guard, wir haben nicht so viele Schützen, haben sie jetzt in dieser Saison scheinbar den Kader, der zu großen Berufen scheint und titelfähig ist. Ob es dann am Ende reicht, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Beispielsweise Krasnodar oder Dardische Fakir Istanbul sind ja auch sehr, sehr gute Teams, aber zumindest in den nächsten Runden dürften die Bayern auch ein großes Wörtchen um die jeweiligen Siege mitsprechen.
Daniel, wo siehst du die Bayern in diesem Konzert der großen Namen, die Lukas eben genannt hat? Haben sie das Zeug, in diesem Jahr den Titel zu gewinnen?
Muss man, wie Lukas gesagt hat, muss man abwarten. Also ich sehe auch die beiden, die er genannt hat, auch irgendwie als Favorit im Eurocup aktuell. Jetzt muss man auch gucken, wie der Kader sich auch die Bewerbungsprobe mit der Doppelbelastung bzw. Dreifachbelastung mit Pokalmeisterschaftskampf und Europacup damit klarkommt. Klar ist der Kader tief besetzt, da bin ich voll auf Lukas Seite. Auch ist der Kader ziemlich intelligent. Also wenn man anschaut, dass jeder eigentlich einen Assist gegeben hat, außer Booker Also jedenfalls hat jeder Spieler von denen irgendwie einen Assist gegeben gestern. Das ist auch ziemlich bemerkenswert. Das spricht ja für den Kader. Auch die Youngsters, obwohl sie eigentlich geringere Spielzeit hatten, auch wenn das Gefühl getäuscht hatte im ersten Moment, um Lukas da ein bisschen zu attackieren, besser gesagt. Weil Gegic hat irgendwie nur 4 Minuten gespielt. Mir kam es auch länger vor, als ich es gestern gesehen habe im Fernsehen. Aber ja, der Kader ist ziemlich intelligent, auch ziemlich tief besetzt, ja. Aber ich glaube, irgendwann wird auch ein Einbruch bei den Bayern passieren müssen. Sei es jetzt diese Länderspielpausen, die noch kommen würden, im Februar dann. sei es ja All-Star-Break, vielleicht unter Umständen auch so ein kleiner Knick sein könnte, weil man dann den Fokus unter Umständen verlieren könnte. Ja, aber ich glaube schon, dass die Bayern da mithalten können, aber man muss halt warten, gucken, wie es gegen namhaftere Mannschaften ist als in ihrer Gruppe, weil die Gruppe hat jetzt nicht so den Favoritenschrecken drin irgendwo. Als Galatasaray spielt zwar schön Basketball, ja, aber sie sind nicht der, zu sagen, die sind jetzt der Gradmesser für die Bayern, um zu sagen, ja, das ist, um so einen Gegner müssen wir schlagen, um auch den Titel gewinnen zu können oder zu wollen.
Also die Bayern auf jeden Fall Gruppenkopf in ihrer Staffel und damit auch schon ganz klar für die Runde der Top 16 ja schon qualifiziert. Das war ja Ende November schon der Fall. Also sie können da auch von diesem ersten Platz an den letzten beiden noch ausstehenden Spieltagen nicht mehr verdrängt werden. An den letzten beiden Spieltagen muss noch ein bisschen was passieren bei Alba Berlin in deren Gruppe. Die drohen nämlich den zweiten Platz in der Gruppe C einzubüßen und verloren gestern gegen Limoges. Schwache zweite Halbzeit hat sie am Ende gekillt, Lukas.
Ja, das stimmt. Sie lagen im dritten Viertel noch mit 10 Punkten Differenz in Front und haben dann, ja, sind da ein bisschen eingebrochen und zumindest wenn man den Club so ein bisschen auf Social Media verfolgt hat, sie konnten sich selbst gar nicht so genau erklären, was denn da passiert ist. Aber Fakt ist, dass sie haben es ein bisschen hergeschenkt, wobei man ihnen zugutehalten muss, dass ja unter anderem Peyton Siva weiterhin gefehlt hatte, verletzt. Und wenn dann natürlich der Starting Point Guard fehlt, ändert sich auch vieles am Spiel. Was natürlich dazu führt, dass jetzt Limoges und Vilnius wieder ein bisschen aufgerückt sind in der Gruppe. Aber das entscheidende Spiel, qualifiziert sind sie ja schon für die nächste Runde, das entscheidende Spiel gibt es dann mutmaßlich nächste Woche. Denn dann spielen sie in Vilnius und letztlich ist es hopp oder top. Wenn sie es gewinnen, haben sie den direkten Vergleich. Und haben auch sicherlich den zweiten Platz dann sehr, sehr sicher, weil ich ja nicht glaube, dass da noch irgendwas dann anbrennt. Aber also es war eine bittere Niederlage, aber zumindest den direkten Vergleich haben sie ja gegen Limoges noch gerettet.
Berlin 13 Punkte, Platz 2, Vilnius dritter Platz mit 12 Punkten momentan. Also es kommt auf dieses Duell an. Daniel, was glaubst du, die Berliner jetzt dann in der Lage, Vilnius dann zu schlagen im nächsten Spiel? Auf Basis dieser Erkenntnisse, die du auch gegen Limoges gezogen hast?
Ich denke schon, ja, weil ich habe das Spiel auch gegen Kuban angeguckt, also die Zusammenfassung. Und Kuban und Alba ähneln sich schon sehr von der Spielanlage her. Hängt aber davon ab, was auch Lukas gesagt hat, wie sie den Ausfall von Peyton Siva kompensieren können, beziehungsweise wie sie auch ihre Turnover stoppen können. Weil Luke Sigma hat 6 Turnover gehabt bei dem Spiel, das war schon eine Hausnummer für seine Verhältnisse, da er eigentlich als intelligenter Point-Forward gilt. Ja, aber ich denke schon, dass Alba den nötigen Fokus auch hat, auch diesen Platz 2 zu stabilisieren, beziehungsweise zu sichern zu wollen, weil sie wissen, dass die bessere Ausgangsposition dadurch in ihrer Hand liegt.
Bayern und Alba auf jeden Fall auf Kurs Top 16, die einen sicher drin, die anderen wahrscheinlich auch mit dabei. Für Ratiopharm Ulm sieht es dagegen nicht so gut aus. Die haben ihre 5. Niederlage in Folge kassiert im Eurocup und haben verloren gegen Gran Canaria mit 84-97 in Las Palmas. Daniel, die Ulmer, die kommen nicht so richtig in Tritt. Es ist allerdings in der Gruppe trotzdem noch ein bisschen was möglich.
Ja, die geringste Chance gibt es ja immer noch, wenn sie, glaube ich, das nächste Spiel gewinnen und dann irgendwie ganz viele komische Zufälle auch zusammenkommen, dann können sie irgendwie doch sich noch qualifizieren. Aber die heutige Zeitung hat selber geschrieben, es ist sehr unwahrscheinlich und man schreibt es irgendwie auch gefühlt schon ein bisschen ab, dass man es schaffen könnte. Ja, aber es liegt irgendwie auch daran, dass man irgendwie nicht als Team zusammen agiert. Es ist sehr viel 1 gegen 1. Man hat gestern wieder nur 8 Assists verteilt. Das ist ja für einen Teamsport jetzt nicht wirklich das Aushängeschild. Per Günther kommt irgendwie auch nicht in den Tritt, hat gestern irgendwie kaum Akzente gezeigt, hat eher mehr den Ball weggeworfen, als ihn irgendwo hingeworfen. Ja, es ist, da kommt viel zusammen bei denen im Moment. Außerdem muss man sagen, Marcus Ericsson spielt irgendwie auch extrem krass im Moment drauf. Gestern auch schon wieder so 26 Punkte und du denkst dir, wer ist dieser Spieler? Der hat ja vorher nie irgendwie so in Erscheinung getreten. Da gibt es ja andere Leute in dem Kader von Gran Canaria, die eher mal dazu das Zeug dazu hätten, diese Punktzahl aufzulegen und waren eher gestern blass, beziehungsweise haben sich mit anderen Sachen beschäftigt, wie den Ball zu verteilen oder eine ganz andere Rolle angenommen zu haben.
Lukas, dieses mangelhafte Teamspiel, dieses Zusammenspiel, was eben nicht funktioniert, woran liegt das deiner Meinung nach? Was ist in dem Kader los? Hakt's da vielleicht an anderen Ecken noch als am Spielerischen?
Sie haben sicherlich in der letzten Saison das ja nahezu Perfekte aus diesem Kader, den sie damals hatten, herausgeholt und hinken in dieser Saison dem Anspruch so ein bisschen hinterher. Also defensiv ist es wirklich schwach, hatte Daniel ja gerade schon gesagt. Also sie kassieren da wirklich massenhaft Punkte im Eurocup. Da können sie natürlich noch so gut offensiv mitnehmen. mithalten. Wenn du immer über 80 Punkte, sondern sogar oftmals über 90 kassierst, dann wird es halt schwer, dass du da Spiele gewinnst. Die Teamverteidigung ist einfach ja nicht gut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie es nicht besser können oder dass sie sich teamintern nicht besser verständigen können, weil einfach sehr, sehr viele offensiv ja starke Leute drin sind, die aber defensiv das ein bisschen vernachlässigen. Aber ja, Fakt ist, mit Olbrecht fehlt natürlich eine sehr, sehr wichtige Defensivkomponente auch unter dem Korb, der da viel zumachen hätte können, aber der ist ja bekannterweise maßen verletzt. Und ja, die Flügelspieler, die da auf den Forward-Positionen rumrennen, die sind jetzt halt nicht die Plusverteidiger. Also das sind vielleicht dann ja passable Einzelverteidiger, aber wenn natürlich der Gegner so eine Qualität hat wie gestern Gran Canaria oder auch in den letzten Wochen Villorban und Bursa, dann ja wird's schwer. Das haben wir ja auch schon in der Bundesliga gesehen. Ulm hat den Kader, um Offensivspiele zu entscheiden. Falls der Gegner aber auch einen Sahnetag offensiv erwischt, dann wird's sehr, sehr schwer, weil sie mit der Defensive eben ihre Gegner nicht aufhalten können.
Dann gucken wir mal in die Champions League zu den EWE Baskets Oldenburg. Die spielen dort in der Gruppe A, waren beim Tabellenletzten zu Gast bei Krasnojarsk und haben da mit 79-53 einen Pflichtsieg eingefahren und vor allen Dingen auch einen Kantersieg. Daniel, das war ein Sieg, den man aber auch einfahren musste.
Du sagst es, Tabellenletzte muss man schlagen. Außerdem hat man sich deutlich auch qualifiziert, oder Lukas? Bin mir gar nicht so sicher gerade.
Nee, sicher ist es noch nicht. 13 Punkte haben sie und der Tabellenfünfte, der kommt auch noch auf 12 Punkte und auch okay. Der Sechste hat noch 10. Also da ist auch noch alles sehr eng beieinander.
Tendenziell ist man wahrscheinlich qualifiziert, nennen wir es mal so. Ricky Pauling, viel Spielzeit gekriegt. Gut, wahrscheinlich bedingt durch die Suspendierung von Byron Allen. Ja, schöne Wurfquoten. Bis auf den Dreierbereich, das ist ja ziemlich mau. Aber ja, Pflichtsieg. Basketball am Nachmittag hat auch seinen Charme gehabt gestern dadurch. Durch dank der Zeitverschiebung. Kommt den Fans auch ein bisschen mal entgegen. Immer nicht so lange wach bleiben wie gestern für gegen Ulm das Spiel. Rebound-Duell fast deutlich gewonnen. Nee, nicht knapp gewonnen, aber trotzdem ja. War ein Pflichtsieg, ja. Kann man so abstempeln.
Auf jeden Fall ein Sieg, der sie dann weiter. Ja, hoffen lässt dann möglichst bald dann auch den Einzug in die nächste Runde klar zu machen. Wir gucken auf die Riesen Ludwigsburg, bei denen das sicherlich dann eher nur Formsache ist. Die eilen nämlich in der Champions League von Sieg zu Sieg. Lukas, den sechsten Sieg haben sie jetzt in Folge sogar schon gefeiert beim griechischen Club bei PAOK Saloniki. 83-63, auch da keine Mühe, auch wenn es im ersten Durchgang vom Ergebnis her ein bisschen enger schien.
Wir hatten es gerade von Ulms mangelhafter Defense. Okay. Ludwigsburg hat da gestern gezeigt, was sie können. Sie haben in der zweiten Halbzeit nur 15 Punkte zugelassen. Da war natürlich, konnte PAOK sich anstrengen, wie sie wollten. Da hat Ludwigsburg das Spiel entschieden und hat die Tabellenführung übernommen, weil wirklich die anderen beiden Spitzenteams dieser Gruppe mit Teneriffa und Klaipeda Punkte gelassen haben. Also die haben da haben die Ludwigsburger profitiert von. Und ja, 6 Spieltage sind noch in der Champions League zu spielen von insgesamt 14. Und nach 8, eine 7-1-Bilanz ist natürlich stark. Gerade jetzt kommen noch ein paar entscheidende Spiele. Nächste Woche gegen Klaipeda, da geht es dann mutmaßlich um den zweiten Platz und dann ein bisschen später gegen Teneriffa um den Gruppensieg. Aber ja, dass sich Ludwigsburg Sorgen ums Weitermachen machen muss, sind nicht der Fall. Jetzt ist nur noch die Frage, auf welchem Gruppenplatz sie da in die nächste Runde einziehen. Das entscheidet sich dann in den direkten Duellen gegen Klaipeda und vor allem gegen Teneriffa.
Diese Frage stellt sich auch in der Gruppe C für Medi Bayreuth. In der Gruppe C, da ist alles sehr dicht beieinander. Die ersten 4 haben alle 13 Punkte, der 5. und der 6. die kommen auf 12 Punkte und der 7. hat 11 Punkte. Also da geht eigentlich noch eine ganze Menge, ist noch eine ganze Menge möglich und deshalb war dieser Sieg von Medi Bayreuth gegen Rosa Radom aus Polen auch so unheimlich wichtig. 90-85, Daniel.
Ja, ich sehe mir gerade auch irgendwie die Zahlen an. Ziemlich interessant. Du sagst, dass die Gruppe ist ziemlich eng. Ich glaube, da wird auch Bayreuth alles dran setzen wollen, dass sie dann die entscheidenden Nadelstiche gegen bestimmte Gegner einsetzen muss. Wie nächste Woche wahrscheinlich schon das machen werden muss, wenn man sie will. Gegen die Spielgruppe nächste Woche. Das ist die nächste gute Frage.
Straßburg.
Ja gut, Straßburg ist ein hartes Pflaster. Haben die Bamberger damals in der Euroleague selber auch mal kennengelernt, dass man da nicht so leicht gewinnen kann. Das Hinspiel war ja ziemlich umkämpft. Macht dann wiederum Hoffnung, dass Bayreuth mit ähnlicher Intensität angreifen kann Außerdem wird wahrscheinlich Asamoah mehr spielen können als nur 13 Minuten gestern, was wiederum ein Faktor sein könnte. Ja, Lukas, läuft eigentlich der Vertrag von Jamal Crayer nächste Woche aus oder ist der irgendwie immer noch der im Kader gegen Straßburg? Wegen der Rotation?
Tja, das müsste ich jetzt die Vertragsdetails der Bayreuther kennen. Die kenne ich natürlich leider nicht. Ich glaube aber, dass er nächste Woche theoretisch noch im Kader stehen könnte, sofern es denn gewollt ist. Fakt ist aber natürlich, dass er jetzt mit der Rückkehr von Asim Marai, der nach seiner Verletzung zurück ist, ein bisschen entbehrlicher geworden ist. Und Herr Marai hat ja auch gestern schon gezeigt, dass nicht zwangsweise noch ein Ersatz von ihm nötig ist.
Sehe ich genauso. Ja, wie gesagt, ja. Straßburg wird Pflichtsieg und dann könnte man den anderen ein bisschen lockerer aufspielen unter Umständen. Aber ja, die Gruppe ist ziemlich eng, das ist unschön für die Bayreuther. Weil so ist Hopp oder Top jedes Spiel. Immer wieder Vollgas geben. Und auch in der Liga versuchen, ihren Spitzenplatz, bzw. ihre gute Ausgangsposition zu verteidigen. Ja, es ist interessant, wie sie den Spagat im Moment schaffen zwischen Champions League und Liga-Betrieb. Dadurch wird es entscheidend sein, wie Marai zurückkommt jetzt nach seiner Verletzung und ob er wirklich diese Ansätze, die er gestern gezeigt hat, auch weiterhin fortführen kann. Das ist für mich jetzt so der Key für die nächsten Wochen aus Bayreuther Sicht.
Kleine Ergänzung, McRae's Vertrag läuft bis Jahresende.
Okay, das ist nett. Warum habe ich 7 Ausländer?
Weil sie sich's leisten können.
Ich kann es mir nicht leisten, nein. Okay,
was? Wäre vielleicht was sich die Telekom Baskets auch leisten sollten, denn die haben beim belgischen Meister BC Ostende verloren, also schon wieder einen wichtigen Sieg in der Champions League verpasst. Sie bleiben auf Platz 7 mit 10 Punkten. Der Platz 4 ist zwar immer noch in Reichweite, ist nur 2 Punkte weg, aber diese Niederlage mit 84-86 nach Verlängerung, dann auch ein bisschen, Lukas, ein bisschen unglücklich.
Sehr unglücklich sogar. Also Kapitän Josh Mayo ist vorangegangen und hat da... Ja, dominiert ist jetzt der falsche Begriff, aber sie haben wirklich, hat da wirklich alles in die Waagschale geworfen, dass seine Mannen da nochmal das Ruder herumreißen können, denn Bonn war keinesfalls das schlechtere Team. Aber sie haben eben gegen den Gegner verloren, gegen den sie nicht hätten verlieren sollen, weil jetzt haben sie eine weitere Niederlage kassiert, den direkten Vergleich abgegeben und Ostende ist bei aller Liebe jetzt nicht die Krone der Schöpfung dieser Gruppe. Und es war wieder ein kleiner Tiefschlag, denn in der letzten Woche haben sie Sidigas Avellino, dem von dir angesprochenen vierten aktuell, die erste Heimniederlage der Saison zugefügt, um jetzt eben gegen Ostende wieder abzuschenken. Es wird dazu führen, dass nächste Woche spielen sie gegen Tilona Gura. Das wird das Do-or-Die-Spiel. Also wenn sie gewinnen, bleibt die Minimalchance quasi auf das Weiterkommen erhalten. Wenn sie verlieren, dürfte damit dann endgültig die Messe gelesen sein. Ist natürlich dann umso bitterer, wenn man mit 2 Punkten in Ostende verliert. Vor 3 Wochen haben sie mit einem Punkt Differenz gegen Beşiktaş Istanbul verloren. Also sie sind nicht chancenlos in dieser Gruppe gewesen oder sind sie auch weiterhin nicht, aber die Ergebnisse waren zu oft nicht auf ihrer Seite, als dass sie jetzt darauf hoffen könnten, dass die anderen für sie spielen. Sie müssen da schon selber noch was leisten.
Und leisten müssen auch die Brose Bamberg heute Abend was. Die treffen nämlich zu Hause auf Olympiakos Piräus. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann sehen wir Brose Bamberg unterm Strich mit 16 Punkten. Das ist zwar auch da alles sehr eng beieinander. Man kann doch über den Strich kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dazu müsste man natürlich Olympiakos Piräus besiegen. Und die sind momentan punktgleich mit dem ersten ZSKA Moskau Zweiter in der Tabelle der Euroleague. Daniel, hat Brose Bamberg eine Chance, sich gegen Olympiakos heute zu Hause zu behaupten?
Ich glaube, ihr habt ja damals auch gesagt, dass sie gegen Barcelona chancenlos sind. Meine ich mich zu erinnern? Also ich glaube, es gibt die Minimalchance, immer zu Hause zu gewinnen bei Brose Bamberg. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es wird halt interessant, wie sie ihren ehemaligen Spieler Janis Trajnik selber stoppen wollen, weil der wirkt ja in der Euroleague auch ziemlich heiß manchmal. Ich habe mir jetzt mal seine Zahlen vor gestern nochmal angeschaut, so Interesse halber. Liefert zwar schlechtere Zahlen in Anführungszeichen ab, aber es sind einfach immer noch phänomenale Zahlen. Also ich meine, von Downtown 45% zu treffen, ist schön und nett. Ich glaube, das wird so ein bisschen der Schlüssel für Brose Bamberg sein, beziehungsweise aber auch, wie sie jetzt mit ihrer riesen Rotation klarkommen im Moment, weil auch wenn Bryce Taylor verletzt ist, aber es ist halt irgendwie, ich habe ja letztlich diese rhetorische Frage gestellt, was kann dieser Kader eigentlich mit der Rotation umgehen, wenn wir also immer wieder die neuen Spieler einbinden, ausbinden, beziehungsweise gucken, wie funktioniert dieses System. Trainieren alle wirklich miteinander? Gibt es irgendwie auch schon spezielle Einzeltrainings? Das wird alles so irgendwie interessant sein. Ich habe keine Ahnung, wie die das bewerkstelligen wollen, weil manchmal wirkt der Kader so, jetzt wie gegen Bremerhaven am Montag, Mitte Dezember ist es und er wirkt wie ein Kader wie gerade frisch zusammengestellt. Dass da die Automatismen manchmal fehlen. Aber wenn sie das alles jetzt innerhalb der paar Tage Trainingssessions in Anführungszeichen einstellen können, dann sehe ich da schon gewisse Chancen. Aber ja, Olympiakos ist eigentlich im Moment ein bisschen das kleine Maß der Dinge neben Moskau. Und deswegen wird es kann in beide Richtungen gehen, das Spiel. Es kann entweder richtig eng werden und dann wird es entweder so eine bittere Lage, die man aus der letzten Saison kennt, oder es wird so ein glücklicher Sieg wie gegen Barcelona, oder man kassiert ordentlich, weil man in der zweiten Halbzeit wieder einbricht, so wie gegen Moskau.
In welche Richtung geht's aus deiner Sicht, Lukas?
Es wird auf jeden Fall kein ansehnliches Spiel, wenn die beste Defensive der Euroleague gegen die viertbeste Defensive der Euroleague antritt. Also Bamberg gegen Piraeus ist vor allem ja Defensivspektakel, vermute ich. Bisher hat Bamberg alle Heimspiele gegen Piraeus für sich entscheiden können. Also es gab 3 Heimspiele in der Euroleague von Bamberg gegen Piraeus. Alle 3 wurden gewonnen. Das ist natürlich ein gutes Omen, auch wenn von dem Kader der letzten Jahre ja gefühlt keiner mehr da ist. Bamberg hat sicherlich eine Chance, wenn sie nicht so spielen, wie der Daniel vom Montag berichtet hat, weil das war wirklich, also Bremerhaven hat sich auf eines der 17 Saisonspiele vorbereitet und auf eines der Highlights gefreut und für Bamberg war es so, ja, wir spielen irgendwie Samstag gegen Jena und Donnerstag gegen Piraeus und ah ja, Montag spielen wir noch gegen Bremerhaven, jetzt gucken wir mal, dass wir das auch noch irgendwie gewinnen. Also das war mehr so drüber gefahren über das Spiel. Deshalb war es auch nicht schön und auch keine dominante Vorstellung. Mit Janis Strelnigs und natürlich auch Brian Roberts, der ja vor 5 oder 6 Jahren in Bamberg gespielt hat und jetzt erstmals zurückkommt, kommen natürlich ja feuergefährliche Guards und mit Georgios Printezis auch ein sehr, sehr guter Forward, den sie erstmal stoppen müssen. Aber ja, in eigener Halle ist da sehr, sehr vieles möglich, gerade auch was die Comeback-Qualitäten der Bamberger angeht, die wir jetzt schon mehrfach diese Saison gesehen haben. Sie dürfen sich halt nicht allzu sehr abschütteln lassen.
Also, wir werden das natürlich verfolgen und dann darüber berichten hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, Basketball auf europäischem Parkett und natürlich auch Basketball aus der Bundesliga bei uns in jeder Woche. Ausführlich Thema hier heute mit den Kollegen Lukas Robert und Daniel Wellmann. Dank euch beiden.
Gerne. Danke.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.